bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und ich sag mal, eine Verzehnfachung bei, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ein Durchschnittsanstieg um 20-22% pro Jahr. Und das traue ich ganz klar zu.
Ja, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Vorgeschmack auf meinen heutigen Gast. Er ist studierter Betriebswirt und fast seit 40 Jahren erfolgreich an der Börse. Außerdem hat er einen YouTube-Kanal, Aktienlust, mit über 100.000 Abonnenten, wo er regelmäßig sehr spannende Einschätzungen rund um die Börse, aber auch Geowirtschaft gibt. Kann ich nur sehr empfehlen, werden wir auch unten verlinken. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Jürgen Schmidt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin natürlich gern dieser Einladung nachgegangen.
Ja, Jürgen, erstmal klar, schön, dass du die Zeit genommen hast. Jetzt habe ich letztens im Interview gesehen, das war mit Navidi und Hellmeier. Da hattest du gemeint, dass wer sich jetzt nicht um die ganzen geopolitischen Krisen wirklich beschäftigt, der sollte eigentlich auch wegbleiben vom Investieren. Deswegen würde mich hier als erstes mal interessieren, hast du jetzt aufgrund der Iran-Krise tatsächlich irgendwelche aktiven Investmententscheidungen getroffen?
Also es ist ja immer an der Börse so, wenn geopolitische Ereignisse irgendwie eintreffen, dass dann Marktteilnehmer erstmal erschrocken sind und natürlich versuchen, das Risiko abzuschätzen, ein bisschen defensiver agieren, vielleicht ein bisschen was vom Tisch nehmen und eigentlich in der Vergangenheit solche Ereignisse immer wieder zu größeren Kurseinbrüchen geführt haben. Natürlich, weil gerade jetzt Thema Iran, wir sehen es ja auch, dass es durchaus auch Auswirkungen eben hat auf die Weltwirtschaft. Ja, die Straße von Hormuz gilt ja wirklich als Nadelöhr für die Energieversorgung, der Ölpreis ist oben. Also das hat natürlich alles eine Rolle, aber wir wissen natürlich auch aus der Vergangenheit, dass alle Krisen endlich sind und die Verwerfungen innerhalb solcher Krisen uns eigentlich immer wieder sehr, sehr gute Einstiegschancen geben, eben für die Zeit nach der Krise. Und im Grunde genommen lohnt es sich fast schon immer, auch ein bisschen mit Cash an der Seitenlinie auf so etwas zu warten.
Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Wie bereitet man sich auf so eine Krise vor, die ja wirklich nicht wirklich durchschaubar ist? Also selbst wenn man versucht, ist es nicht wirklich möglich, weil es gibt Verhandlungen, dann gibt es wieder keine. Also du sagst jetzt, sollte man die Cashquote etwas erhöhen?
Ich glaube, aktuell sollte man eher Verwerfung nach unten wieder nutzen, zu investieren. Ich glaube, die Cashquote zu erhöhen. Wir haben natürlich Branchen aktuell wie KI. Ich glaube, da sprechen wir ja auch nochmal drüber. Mhm. Also da kann man natürlich nicht davon sprechen, dass wir hier eine negative Übertreibung haben. Eher das Gegenteil. Aber es gibt natürlich aktuell wirklich Branchen, die auch gelitten haben unter der Krise, auch im Iran, aber auch schon vorher, wo man natürlich eher Verwerfungen nutzen kann zum Einstieg. Also ich glaube eher, dass wir immer in solchen Phasen im Vorfeld in Übertreibungen eben Cash aufbauen sollten. Das hatten wir ja auch, gerade als diese erste KI-Euphorie losgetreten wurde, als Oracle beispielsweise ja in die Decke schoss, da hat eine Meldung ausgereicht, dass man eine Kooperation mit OpenAI irgendwie ins Leben gerufen hat. John Valeri Allison, der reichste Mann der Welt, hat sogar Elon Musk damals übertroffen. Da stand sogar dann groß in der Bild-Zeitung und da war alles euphorisch, da ging es wieder to the moon. Und da bin ich eher dann geneigt, da auch mal ein paar Jetons vom Tisch zu nehmen, ein bisschen einfach die Cash-Reserve aufzubauen, weil die nächste Krise irgendwie kommt bestimmt. Und das hatten wir ja jetzt wirklich gerade auch ausgelöst durch den Iran, wo wir unfassbar schnell eben auch in den Keller gefallen sind und manche Branchen natürlich noch stärker. Und da ist es gut, einfach etwas zu haben zum Investieren, ohne natürlich zu wissen, wo die Tiefstände wirklich liegen. Aber das weiß man natürlich nicht. War ja letztes Jahr auch der Fall, als Donald Trump die 10 Gebote im Rosengarten hochgehalten hat mit den Zöllen. Mhm. Und auch da war die Welt ging unter. Aber wir haben gelernt, nein, ist nicht passiert.
Wieso redet eigentlich niemand über das Angebot der Münchner Hypothekenbank, die dieses Jahr wieder 4% Dividenden zahlt? Also deutlich mehr als aktuelles Festgeld. Ja, die Münchner Hypothekenbank ist ja gemessen an der Bilanzsumme derzeit die größte Genossenschaftsbank Deutschlands und steht unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Und noch nie ist eine Genossenschaftsbank in Deutschland pleite gegangen. Dein Geld ist da also sicher angelegt. Du kannst dann ganz bequem von zu Hause aus Genossenschaftsanteile zeichnen, schon ab 70 Euro bis zu 70.000 Euro. Und wenn du Anteile kaufst, wirst du zum Miteigentümer der Bank und hast deinen jährlichen Anspruch auf die Dividende. Und die war in den letzten Jahren ganz schön ordentlich. Und gerade jetzt in Zeiten, wo der Aktienmarkt unsicher ist und Festgeld kaum die Inflation schlägt, ist das ein wirklich sehr attraktives Angebot. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, schau mal gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's schon weiter mit dem Interview. Man hört jetzt aber immer was von größter Machtverschiebung seit der letzten 70 bis 120 Jahre. Ray Dalio spricht immer vom Big Cycle. Die Internationale Energieagentur spricht von einer der größten Energiekrisen der letzten Jahrzehnte. Würdest du sagen, dass diese Krise doch etwas anders ist als die Krisen, die wir davor erlebt haben?
Ich meine, jede Krise ist immer für sich gesehen die schlimmste, die größte und immer neu. Ja, das ist auch wiederum etwas, was sich wiederholt. Ist es die größte Energiekrise aller Zeiten oder seit Ewigkeiten? Ich glaube nicht. Also auch jetzt die hohen Ölpreise, mit denen wir jetzt konfrontiert werden und um Himmels Willen $110, $120. Also da brauche ich nur eigentlich mal mir einen Ölchart anzuschauen von der Vergangenheit. Und da sehe ich, dass wir auch in 2007, 2008 mit Ölpreisen konfrontiert waren, die deutlich höher waren, dass wir zwischen 2014, 15, 16 auch höhere Niveaus hatten. Auch damals ging die Welt nicht unter. Irgendwann ging man sogar dazu über, dass man gesagt hat, hey, der hohe Ölpreis, der spült gerade im Nahen Osten, in den arabischen Nationen, viel, viel Geld in die Kassen und die investieren wieder in Infrastruktur. Damals standen die Hälfte aller großen Kräne in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hier gab es weltweit Engpass bei Baukränen, ja, weil die so viel Geld verdient hatten und das eben investiert hat. Wir müssen natürlich schauen, wie lange so etwas geht. Das ist gar keine Frage. Engpässe, wir haben es ja im Düngemittelbereich. Also das heißt, die Auswirkungen auf die Inflation, die muss man natürlich berücksichtigen. Es gilt jetzt auch nicht, das alles schön zu färben und komplett zu verharmlosen. Aber ich glaube halt einfach, dass die Protagonisten einfach ja wissen, wie die Lage ist. Also Donald Trump, der weiß, Ende des Jahres stehen Zwischenwahlen an. Das sind die Umfragewerte gerade nicht zum Besten bestellt. Und wenn er da noch was reißen will, dann muss er jetzt irgendwann mal den Hebel umlegen Richtung Wirtschaftswachstum, Richtung Wall Street. Und von daher glaube ich, dass man hier auch schnellstmöglich ein Ende dieses Iran-Krieges sucht. Natürlich gesichtswahrend, ja. Also das ist, glaube ich, das Elementare. Und wir haben ja im Mai auch den Gipfel zwischen Xi Jinping und Donald Trump stehen. Die Chinesen haben ja auch selber Probleme mit dem Immobilienmarkt, mit dem Wachstum der Volkswirtschaft. Ich glaube, beide sind da unfassbar daran interessiert, wieder positive Signale auszustrahlen. Von daher glaube ich, wird man auch über diese Krise, die wir jetzt haben, in ein, zwei Jahren kaum noch sprechen.
Mhm. Ja, weil jetzt ein Problem natürlich wahrscheinlich die steigende Inflation sein wird. Da müssen die Notenbanken meistens mit höheren Zinsen drauf reagieren. Jetzt haben wir einen historisch hoch bewerteten Aktienmarkt. Bei steigenden Zinsen könnte das vielleicht zum Problem werden und die Märkte doch mehr einbrechen lassen.
Also historisch hoch bewerteten Markt sehe ich so nicht. Also wenn ich das vergleiche, also wir hatten im Jahr 2000 eine echte Blase am Markt. Damals hatten wir ein DAX-KGV von 35. Aktuell liegt das DAX-KGV im Bereich von 13, 14. Also das ist vor allen Dingen angesichts der Zinsniveaus, das muss man ja auch wieder berücksichtigen. Im Jahr 2000, da hatten wir wirklich Bundesanleihen mit 5-6% Rendite. Da hatten wir also ein Renten-KGV um die 20, um die 18 gegenüber einem Aktien-KGV von 35. Das war eine wirkliche Übertreibung. Aktuell, glaube ich, in der Breite haben wir keine Überbewertung, auch nicht an der Wall Street. Was führt dazu, dass wir im Schnitt vielleicht höhere Bewertungen haben als im Schnitt? Das sind die Big Player, die ganz großen Marktteilnehmer, die wirklich natürlich den Markt treiben, die auch die Bewertungen hochhalten. In der Breite, wenn wir uns wirklich defensive Sektoren anschauen, da finde ich keine großartigen Überbewertungen, eher sogar das Gegenteil. Also natürlich müssen wir die Inflation im Auge halten, aber die Inflation ist ja zum Teil auch ein Rettungsanker für Volkswirtschaften oder die Verschuldung irgendwie zu relativieren. Weil das eine ist natürlich sind die Schulden, das andere sind die Bedienbarkeit der Schulden. Und gerade auch in den USA gibt es ja durchaus Bestrebungen, die den hohen Schuldenberg durch eine höhere Inflation ja letztendlich auch zu deflationieren in diesem Sinne. Und auch in Europa ist es ja auch letztendlich ein Problem, dass wir teilweise auch Inflation hinnehmen, weil je höher natürlich die Preise gehen, desto höher sind auch wiederum die Steuereinnahmen, desto höher sind auch die Möglichkeiten, auch wieder Schuldzinsen zu begleichen. Also ich glaube natürlich, die Notenbanken, die sind gerade die FED, die ja nicht nur auf die Preisstabilität achtet, sondern eben auch auf die Wirtschaft, auf den Arbeitsmarkt, die ist momentan so ein bisschen, sitzt die zwischen den Stühlen. Ich glaube aber trotzdem, die macht eigentlich einen ganz guten Job. Und unter dem Strich, denke ich, wird man auch schnell auch wieder, was die Inflation angeht, natürlich die Kehrseite sehen. Klar, aktuell, wir müssen sehen, dass diese Krise schnellstmöglich endet, damit es nicht eben sich weiter akkumuliert nach oben. Aber davon gehe ich einfach aus, ja, dass das passieren wird.
Jetzt hattest du gerade gemeint, du siehst jetzt nicht überall eine Übertreibung. Jetzt, wenn wir mal nach Amerika schauen und auf die großen Indizes wie den S&P 500, der schon historisch hohes Schiller-KGV hat, und auch Warren Buffett, der ja natürlich auf viel Cash setzt, weil er einfach sagt, aktuell gibt's da nichts zu kaufen, was unterbewertet ist. Würdest du, wenn nur jetzt gezielt in Aktien, Einzelaktien investieren, die jetzt vielleicht noch nicht so stark gelaufen sind, oder würdest du auch jetzt zum Beispiel den Zuschauern sagen, S&P 500 kann man auch immer noch kaufen, da macht man nichts falsch?
Also wir haben zu Beginn des Jahres gesagt, dass dieses Jahr so ein Übergangsjahr wird, dass Stockpicking wichtig sein wird. Wir haben schon letztes Jahr eigentlich eher empfohlen, auch mal im defensiven Bereich zu gucken. Also viele Konsumgüteraktien sind stark zurückgekommen. Ich meine, das ist klar, wenn die Wirtschaft schwächelt, wenn der Verbraucher letztendlich ein bisschen zurückhaltend agiert, merken das solche Unternehmen. Wir haben teilweise im Luxusgüterbereich so eine LVMH, die hat sich im Kurs mehr als halbiert. Das gibt es historisch sehr selten. Das sieht man einfach, dass auch selbst die wohlhabenden Verbraucher aktuell sich zurückhalten. Sehen wir ja auch in der Autobranche. Also das sind alles Sektoren, die momentan von Investoren auch gemieden werden, wo ich eher gute Chancen sehe. Wer natürlich jetzt den Hypes nachrennt im Halbleiterbereich, ja, dem droht natürlich schon irgendwann mal ein Erwachen, weil, wie gesagt, die Erdanziehung, die ist auch an der Börse eben aktiv. Und da wird auch alles auch wieder deutlich zurückkommen. Und darauf muss man eingestellt sein. Es kommt natürlich auch immer auf den Horizont an, den man da als Anleger hat. Und man muss schon differenzieren. Also es ist aktuell nicht so ganz einfach zu investieren. Da muss man sich schon auskennen. Es gibt, also man darf auch nicht sagen, Technologie in Gänze ist teuer. Das stimmt auch nicht. Es gibt Teilbereiche, die sind wahnsinnig überteuert. Aber wenn ich mir heute eine Alphabet beispielsweise anschaue, mit den aktuellen Zahlen auch im Hintergrund, natürlich ist sie nicht mehr billig, aber wir reden hier trotzdem nicht von KGVs von 50, 60. Wir sind hier mit einem KGV von 25 unterwegs, bei unfassbarem Wachstum, wo ich wirklich nicht sagen kann, es ist eine Überbewertung, die da vorliegt, sondern so ein Unternehmen hat auch wirklich noch wahnsinnig gute Chancen in der Zukunft. Aber natürlich, klar, auch hier wird es irgendwann wieder Korrekturen geben. Da muss man drauf eingestellt sein.
Ja, auf die vier großen Tech-Giganten kommen wir später noch zu sprechen. Da bist du ja bestens informiert, was auch die Quartalszahlen angeht. Jetzt habe ich nur vor kurzem noch eine Analyse von Goldman Sachs gesehen, also einer der größten Investmentbanken. Und da haben ein paar Analysten gemeint, dass wir in den nächsten 10 Jahren beim S&P 500 keine höhere Rendite als 3% erwarten können. Die haben auch die Konzentration auf Tech angesprochen, glaube rund 37%. Die Zugpferde, und historisch gesehen waren eben solche Konzentrationen dann immer langfristig eher Underperformer. Was ist da deine Meinung zu?
Gut, ich tue mir immer schwer damit mit Prognosen der großen US-Banken. Aha. Die sind oft sehr, sehr prozyklisch. Also wir sehen es auch, wenn Rating-Upgrades erfolgen. Also da werden natürlich die Kursziele nach oben geschraubt, wenn wir wirklich schon an der Decke sind. Und wenn es dann in die Grütze geht und wir sind in der größten Korrekturphase, dann wird alles nach unten geschraubt. Ja, das sind natürlich viele Eigeninteressen auch am Markt. Das sind natürlich alles Banken, die mit natürlich ihre Kunden auch bedienen wollen, vielleicht auch mit solchen Aussagen, vielleicht auch Bremseffekte erzielen wollen. Also das ist zwar eine Unterstellung, aber zu der stehe ich, dass da auch wirklich gezielt Interessen verfolgt werden. Natürlich gehe ich da diesbezüglich einher, dass wir natürlich nicht geradlinig alles in die Zukunft vorschreiben können. Ne? Und wir haben jetzt wirklich sehr, sehr starke Jahre hinter uns an der Börse, vor allen Dingen eben getrieben im Tech-Bereich durch eben die großen Tech-Giganten. Aber auf der anderen Seite entstehen auch heutzutage viel, viel schneller neue Trends mit neuen, unfassbaren Branchen, wo wirklich investiert und auch konsumiert und ausgegeben wird, viel schneller als das früher der Fall war, wenn wir uns solche Entwicklungen, also von der Schreibmaschine bis zum Computer, vom Computer bis zum Internet, vom Internet bis zum mobilen Internet und was jetzt, mit welchem Tempo wir heute uns mit neuen Themen beschäftigen, das ist einfach auch eine rasende Entwicklung. Und ich glaube einfach, dass kein Analyst auch genau weiß, was die Zukunft bringt. Ja, wir müssen sie nehmen, wie sie ist. Und wenn ich allein überlege, vor 20 Jahren gab es kein mobiles Internet. Ja, da gab es noch nicht mal ein Smartphone. Ja, also es gab sie, aber noch nicht von Apple, das iPhone. Allein was in den letzten 20 Jahren passiert ist, so unfassbare, gewaltige Umwälzungen. Und ich rechne damit, dass wir vielleicht für dasselbe Maß an Umwälzungen jetzt weniger Jahre brauchen, vielleicht 10, 15 Jahre. Und deswegen glaube ich schon, dass an den Märkten natürlich die Entwicklung weitergehen wird. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Großteil der Zugewinne in den Indizes Inflation ist. Ja, und wenn die Preise steigen, ganz einfach runtergerechnet, was kosten heute Rasierklingen, was kostet heute Schokolade, was kostet heute Kaffee, also alles, was wir erleben, das geht natürlich nach oben. Das heißt, die Umsätze der Unternehmen gehen nach oben. Das heißt noch nicht mal, dass die Margen sich zwangsläufig so großartig verbessern müssen, aber einfach dadurch ist es einfach auch ein Inflationstreiber. Also ein Großteil der Zugewinne in den Indizes geht auch auf Inflation zurück.
Mhm. Also weil du jetzt gesagt hast, Inflation treibt die Umsätze und Gewinne, das gilt ja jetzt, wie du ja auch eigentlich vorher schon meintest, dann vielleicht für Basiskonsumgüter, also wie eine Procter & Gamble, eine Unilever, eine LVMH. Also sollte man solche Aktien und solche Sektoren auch auf jeden Fall in seinem Portfolio finden, oder?
Also gerade aktuell, weil sie eben nicht Mainstream sind, ja, also die Anleger stürzen sich eben aktuell mehr auf Tech, ja, vielleicht auch noch auf Energie, auf Rohstoffe, das sind ja alles solche Zyklen, die aktuell laufen. Und ich bin immer ein großer Fan davon, sich mit dem zu beschäftigen, was aktuell nicht Mainstream ist, weil irgendwann wird das wieder gespielt. Ja, also da kriege ich eben aktuell günstige Kurse. Und mich würde auch eben nicht wundern, du hast vorhin gesprochen, Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Ich meine, die sitzen auf 380 Milliarden Dollar Cash. Und ich glaube schon, dass sie aktuell wieder auf der Kaufseite vielleicht schon aktiv sind. Natürlich, die würden am liebsten mal so ein Big Bang sehen irgendwie, dass es mal richtig kracht, dass sie einkaufen können. Aber ich glaube schon, dass auch hier natürlich gerechnet wird. Und da guckt man natürlich, also wenn ich mir auch so eine Nike beispielsweise anschaue, Sportartikel oder irgendwas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so die Leute von Buffett da schon mal anfangen zu rechnen. Da könnte wieder mal was gehen. Also wir kriegen es ja immer nachgelagert mit, wenn Berkshire Hathaway investiert. Aber das würde mich nicht wundern, wenn hier in dem Bereich einiges passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, noch Energie, auch ein Sektor, der bereits angelaufen ist und vielen Medien diskutiert wird. Die ganzen Rechenzentren sind natürlich extrem energiehungrig. In New York hat man jetzt einen Gesetzesentwurf geschrieben, dass keine Rechenzentren mehr für die nächsten 3 Jahre gebaut werden dürfen. Große Tech-Giganten wie Microsoft, die haben jetzt 20-Jahre-Verträge geschrieben, um Kernreaktoren wieder ans Netz zu schalten, nur um ihre Rechenzentren anzutreiben. Ist Energie aktuell wirklich noch was, wo man reingehen sollte, oder ist vielleicht diese Party auch schon wieder zu Ende gespielt? Also wie findet man hier irgendwie den Sweet Point zu wissen, man ist noch auf der Welle mit dabei oder man ist schon wieder zu spät und wird gescalpt?
Also ich glaube, dass die Welle schon noch ein bisschen gehen wird. Also der Energiebedarf der Welt, der wächst weiter. Ich meine, das ist so ein Thema, was hierzulande natürlich nicht so ganz beliebt ist. Ja, wir wollen ja eher sparen und Energie zurückfahren und eher Lastenfahrrad nutzen. Ich glaube, dass natürlich weltweit, es gibt zwei Trends. Natürlich, wie kann ich diesen Energiebedarf der Rechenzentren vielleicht reduzieren? Da gibt es interessante Meldungen auch aus dem Quantencomputing-Bereich, dass man hier über neue Wege schon oder ganz weit schon in der Forschung und Entwicklung ist, dass der Energiebedarf dann auch in diesen Rechenzentren deutlich wieder zurückgehen kann. Ja, also das wird ein Thema natürlich sein, aber trotzdem wird man erstmal den Energiebedarf nach oben schrauben. Aber wir haben ja viele Bereiche. Wir haben natürlich auch dieses Thema erneuerbare Energien. Wir sehen jetzt das Oracle beispielsweise mit Bloom Energy. Da geht es natürlich um Brennstoffzellen, Wasserstoff, dass da auch Dinge erfolgen, die dann natürlich auch wiederum Perspektiven schaffen. Wir haben natürlich die ganzen großen Tech-Giganten, die auch allesamt eigentlich auch in Photovoltaik-Anlagen, Strom in der Wüste, Rechenzentren natürlich Platz. Elon Musk träumt vom Rechenzentrum im Weltall, weil da die Sonne immer scheint. Also da wird sich natürlich vieles tun. Ich glaube auch, dass man hier vielleicht im Energiebereich auch wiederum Rotation sehen wird. Wir haben ja aktuell beispielsweise erneuerbare Energien. Klar, wir haben jetzt ein paar Einzelentwicklungen gehabt, wie auch wie eine Nordex bei uns, die jetzt zuletzt sehr stark gestiegen ist, was ich auch schon wieder fast für übertrieben halte. Aber beispielsweise im Solarbereich haben viele Aktien zuletzt unfassbar viel auch eingebüßt, korrigiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was irgendwann wieder gespielt wird. Es funktioniert, es ist einfach. Und wir werden im Bereich der Energiespeichersysteme sicherlich Lösungen finden, Weiterentwicklungen finden. Wir sehen es ja auch im Elektroautobereich. Jetzt hat ja KTEL auch schon eine Batterie vorgestellt, die 1500 Kilometer Reichweite hat. Also da wird sich unfassbar viel tun. Also deswegen Energie als Oberbegriff wird spannend bleiben. Aber ich kann mir eben hier auch wiederum vorstellen, dass es immer wieder verschieben wird. Ja, dass es Favoritenwechsel geben wird. Und auch hier würde ich jetzt eher dazu plädieren, sich mal mit Unternehmen zu beschäftigen, die vielleicht nicht so ganz auf dem Radar sind und auch nicht so ganz gehypt sind.
Also aus der zweiten Reihe dann sozusagen. Ich hatte Professor Dr. Gunter Schnabel vor 2 Wochen hier und der hatte gemeint, KI ist mit einer der letzteren großen Themen, die eigentlich kommen an Entwicklung und Technologie sozusagen. Und dann müsste man sich wahrscheinlich eher fragen, welche Bereiche können durch KI extreme Effizienz schaffen. Wird Pharma immer wieder angebracht. Es gibt auch Studien, dass die Medikamentenentwicklung um 60% runtergeht mit KI. Was ist also welche Rolle wird Pharma die nächsten Jahre noch spielen?
Also Pharma ist ein langfristiger Megamarkt. Das hängt schon allein damit zusammen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen immer weiter in die Höhe geht und die Menschen daran interessiert sind, die Lebenserwartung noch mehr in die Höhe zu schrauben. Da lässt sich viel Geld verdienen. Und von daher fließt auch aktuell sehr, sehr viel Geld in diese Sektoren rein. Und ich sehe das Thema KI eher als weiteres Hilfsmittel, da erfolgreicher unterwegs zu sein. Und generell sehe ich diese ganze Disruptionsdebatte ein bisschen differenziert. Ja, wir haben immer dieselben Diskussionen, wenn irgendeine neue Technologie gibt, dass dann andere verdrängt werden und wegfallen. Und meistens ist das Gegenteil der Fall. Also wir sehen es ja gerade jetzt auch im Softwarebereich, wenn SAP-Chef Klein eben davon spricht, dass wir jetzt mit KI genauso involviert sind wie mit der Einführung des Cloud-Computings. Auch das hat erstmal Kapazitäten und Geld gekostet. Danach war es der Wachstumstreiber. Und mit KI sieht er es ähnlich. Und ich sehe es eben auch im Pharma-Bereich so. Wenn wir Unternehmen wie Novo Nordisk anschauen, die haben eines der modernsten Labors, KI-gesteuerte Wirkstoffforschung. Und das kann man sich ja vorstellen, gerade im Gesundheitsbereich, dass man damit sogar beschleunigt Medikamente entwickeln kann, kostengünstiger Medikamente entwickeln kann und dadurch eigentlich auch die Margen sich per se verbessern. Ich meine, die KI wird ja nicht dafür sorgen, dass wir selber gesund werden oder gesund sind. sie wird auch die Medikamente nicht ersetzen, die wir brauchen. Sie wird nur die Medikamentenforschung verändern. Ja, und trotzdem braucht es Labore, trotzdem braucht es die Produktionsanlagen. Und ich glaube, hier in dem Bereich gilt wie in allen anderen Bereichen auch. Also in 10 Jahren ist jedes Unternehmen ein KI-Unternehmen, genauso wie heute jedes Unternehmen ein Internetunternehmen ist. Ja, und es wird auch im Pharmabereich darauf ankommen, welchen Unternehmen gelingt es am besten, die Möglichkeiten der KI zu nutzen. Ja, das wird die entscheidende Frage sein. Ja. Und das sind natürlich wie in allen anderen Bereichen auch die Großen in der Pole Position, die auch genug Cash generieren, eben das zu finanzieren, während die Kleineren, die natürlich ohnehin auch auf Fremdkapital mehr angewiesen sind, da eher wahrscheinlich das Nachsehen haben werden.
Aber ist das eher ein Sektor, wenn man vielleicht nicht jetzt so viel Know-how in Medizin hat, den man eher über ETFs spielen sollte, oder kann man sich hier auch an Einzelaktien rantrauen?
Also es kommt ja immer darauf an, also ich bin ein großer Freund von Einzelaktien, weil es heute eben auch möglich ist, sich für wenig Geld einen Korb ins Depot zu legen. Wir haben heute die Neobroker, wo ich kaum irgendwie Gebühren habe. Teilweise kann ich Teilaktien kaufen oder Sparpläne machen. Natürlich sollte man das Einzelrisiko minimieren. Da bin ich auch sehr dafür. Ja, wenn ich jetzt in den Pharmabereich investiere, da kann ich natürlich heute mir sehr, sehr schnell schauen, was sind denn die 5 größten Unternehmen und was sind die 5 wachstumsstärksten Unternehmen des Sektors. Und im Grunde genommen kann ich in diese 10 Aktien jeweils 50 oder 100 Euro investieren und habe den kompletten Bereich Pharma, Biotech zukunftsträchtig abgebildet und könnte dann hergehen, mach einmal im Jahr, wiederhole ich das Prozedere und sage, okay, was hat sich da verändert? Und um vielleicht 1, 2 Veränderungen auch in diesem Portfolio vorzunehmen und habe dann so meinen eigenen ETF. Also das geht. Natürlich gehört dazu, dass man auch bereit ist, sich ein bisschen mit der Thematik zu beschäftigen. Wer es gemütlich und langweilig haben will, ist ETF natürlich die Alternative. Immer noch besser als nichts zu tun oder immer noch besser als in einen Fonds zu investieren.
Mhm. Ja, weil du jetzt vorher auch SAP angesprochen hattest, so ein bisschen das Sorgenkind hier in Deutschland aktuell, über ein Jahr, glaube ich, rund 40% jetzt im Minus. Die ganze KI-Geschichte spielt da mit rein, dass SAP einfach zu alt und zu schwerfällig ist, da die Innovation zu machen. Was ist da deine Meinung dazu? Wird SAP in den nächsten 5 bis 10 Jahren tatsächlich so disruptiert sein, dass der Kurs nahe Null liegt, oder ist das jetzt aktuell vielleicht schon eine attraktive Einstiegschance?
Also es ist nicht lange her, ein paar Monate, da wurde SAP noch gehypt ohne Ende und gelobt für alles, was man tut. Und heute passiert das Gegenteil. Da sind wir wieder bei dem bekanntesten Börsenspruch, nicht Nachrichten machen Kurse, sondern Kurse machen Nachrichten. Ja, das heißt, Analysten sind heute gezwungen, die Schwäche bei SAP zu erklären. Und dann geht man natürlich, versucht fundamental alles zu finden, disruptiv, KI, man hat irgendwas verpasst, den Zug, den Anschluss oder irgendwie. Aber da hilft schon mal der Blick auf die Branche. Es ist ja kein isoliertes Problem, dass SAP jetzt allein über die Hälfte von der Spitze verloren hat. Ja, das wäre bedenklich, wenn andere Branchen, Kollegen im Softwarebereich jetzt am Top notieren und SAP hätte sich halbiert. Da könnte man darüber nachdenken, was ist da falsch gelaufen im Unternehmen. Ich glaube, das ist hier ein branchenspezifisches Thema, dass SAP sich im Kurs halbiert hat. Und deswegen sehe ich auch eher hier gute Chancen. Und ich erinnere nur daran, dass selbst Nvidia-Chef Jensen Huang, der sich ja, also wenn sich einer mit KI auskennt, dann er. Ja, wenn er schon sagt, der Markt irrt in seiner Einschätzung, dass AI oder KI Software frisst, das Gegenteil wird der Fall sein. Ja, also KI hebt viele Softwarefirmen auf einen anderen Level. Und ich glaube, hier wird es natürlich auch Opfer geben, da muss man auch jetzt kein Prophet sein. Nicht allen Softwareunternehmen wird es gelingen, die Umstellung auf KI-Lösungen zu praktizieren. Da werden auch manche geschluckt, manche werden vielleicht auch wirklich gänzlich verschwinden. Aber die, denen es gelingt, das zu tun und KI zu implementieren, die werden wieder mal aus Krisen gestärkt hervorgehen. Und genau das traue ich auch einer SAP zu, dass man hier gerade im europäischen Bereich wirklich da ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Player im CRM-Bereich bleiben kann und bleiben wird.
Mhm. Sehr spannend. Dann kommen wir mal zum anderen Software-Riesen, zwar Microsoft. Der ist seit Februar auch 23% unterm Allzeithoch. Die haben jetzt ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Vielleicht kannst du uns da mehr dazu sagen und vielleicht, ob das jetzt auch eine interessante Chance ist, zu investieren.
Also Microsoft, ich bin ja immer ein Freund davon, wirklich historisch solche Unternehmen sich zu beleuchten. Wo kommen die her? Was haben die früher gemacht und was machen die heute? Na, und da muss man ja wirklich sagen, immer wieder eine Evolution im Konzern. Und auch heute, wenn wir uns die Zahlen anschauen, eigentlich Wachstum in allen Bereichen. Ja, also wirklich unfassbar gut aufgestellt. Man ist eben nicht nur isoliert in einem bestimmten Segment. Man hat das Cloud-Business, man hat den Software-Bereich, man hat den Gaming-Bereich. Man ist im KI-Bereich natürlich glänzend positioniert, auch durch die Partnerschaft mit OpenAI. Also man spielt wirklich in allen wichtigen Märkten, wirklich in der Weltspitze mit und hat jetzt eine starke Korrektur absolviert. Eben durch diese ganzen Diskussionen, das sieht man selbst der Beste der Branche, nämlich Microsoft, hat federn lassen müssen. Und ich sehe das nach wie vor jetzt eine gute Basis hier einzusteigen, weil auch die Investitionen, die hier getätigt werden, wir reden ja immer über den CAPEX, ich sehe das ja glänzend. Die Unternehmen, die generieren so viel Geld, also die haben so hohe Cashflows, dass sie diese Investitionen, das weitere Wachstum ja praktisch aus der Portokasse finanzieren können. Das ist so gigantisch viel und Microsoft macht schon wirklich einen super Job diesbezüglich. Und die Bewertung ist nicht günstig, ja, aber sie ist auch alles andere als teuer. Und nach der Korrektur, denke ich, kann man hier zumindest mal einen Fuß in die Tür stellen.
Mhm. Dann kommen wir mal weiter zu Meta. Die geben auch ganz schön Geld aus. Also ich glaube, 90% ihres Free Cashflows investieren die jetzt in KI. Ist auch 24% unter Wasser aktuell. Ich kann nur von meiner Warte aus sprechen. Social Media und generell alle, denen ihre Dienste werden ja brutal genutzt. Aber was ist da deine Meinung?
Ja, also ich meine, viele vergessen ja immer, Meta ist der Konzern mit den meisten Kunden auf der ganzen Welt. Also wenn man mal die Nutzer als Kunden bezeichnet, und zudem weiß Meta eigentlich unfassbar viel von diesen 3,6 Milliarden Menschen, die täglich eine der Apps, Facebook, Instagram oder WhatsApp eben nutzen. Und ich glaube, Meta hat noch nicht mal angefangen, wirklich diese unfassbare Basis zu monetarisieren, wirklich. Nach wie vor der Großteil der Erlöse durch Werbung. Und hier schlägt KI auch schon positiv zu Buche. Also die Effizienz steigt, die Werbeerlöse steigen. Und das, was Meta macht, und ich erinnere mich, also im Grunde genommen ist ja Amazon das Beispiel, wie man Marktanteile generiert und wie man wirklich gigantisches Wachstum schafft, indem man wirklich den gesamten Cashflow, also alles, was reinkommt, irgendwo versucht zu investieren in Marktanteile, in die Weiterentwicklung. Und das macht auch Mark Zuckerberg. Er hat ja sein Metaverse mal ein bisschen hinten angestellt. Das ist ja auch noch am Horizont, irgendwo am Werten. Und ich traue nach wie vor auch hier wirklich noch bahnbrechende Veränderungen zu. Also Meta hat wirklich fantastische Zahlen geliefert, auch wenn das Hahn der Suppe eine Steuergutschrift ist. Von den 26 Milliarden Gewinn waren 8 Milliarden eine Steuergutschrift. Aber selbst wenn man die abzieht, liegt der Gewinn noch über den Erwartungen, deutlich über den Erwartungen. Und man sucht jetzt wieder das Hahn der Suppe, findet es beim CAPEX, dass man noch mehr ausgeben will. Aber Amazon hat im Internetzeitalter gezeigt, ja, das macht sich bezahlt. Und damals konnte sich Amazon das eigentlich nicht leisten, ja, weil man Schulden hatte, defizitär unterwegs war. Heute kann man es sich leisten, auch Meta kann es sich leisten. Und ich glaube, per se wird es sich mehr als auszahlen. Von daher glaube ich, dass diese Kursschwäche oder Kursreaktion bei Meta wirklich gute Kaufgelegenheiten sind. Wir reden hier von einem Unternehmen mit einem KGV von unter 20 auf dem aktuellen Niveau. Und wer da redet von Überbewertung, dem muss ich einen Taschenrechner schicken.
Zeigt sich bei Meta jetzt auch nicht oder auch bei den anderen Aktien, wie kurzfristig die Börse eigentlich denkt? Also für uns langfristige Investoren ist ja das ja dann wirklich Smart Play, Smart Money.
Genau, absolut. Also das sind wir ja wieder bei dem Herdentrieb, ja. Also ich bin ja ein großer Freund vom Fear and Greed Index, also den ich immer verfolge und der mir immer so eigentlich, im Grunde genommen ist es ja kein Umfrageindex oder kein echter Stimmungsindex. Er misst im Grunde genommen Kapitalströme, ja, in verschiedenen 7 Teilsegmenten und zeigt mir damit eigentlich auf, wie der Markt aktuell so tickt oder was er tut. Kauft er mehr Puts als Calls? Wie ist die Volatilität? Wie viele Aktien sind unter dem Durchschnittlichen? Wie viele sind im Aufschwung? Das sind interessante Parameter. Und wenn dieser Indikator tief im Keller ist, dann ist es immer eine schöne Phase zum Kaufen. Und wenn er oben ist, ist er eine schöne Phase zum Verkaufen. Aber all das, was man für den Markt gilt, das gilt natürlich auch eben für einzelne Unternehmen. Und deswegen, klar, auch hier werden wahrscheinlich heute nach den Zahlen ein paar Meta verkaufen und Alphabet kaufen, ja, weil die eine läuft, die andere nicht, weil viele ja kurzfristig denken, ja. Viele denken, sie müssen immer das Pferd wechseln, ja, und auf das gehen, was gerade losreitet. Unter dem Strich verlieren sie Geld, weil eine gewisse Konstanz, ein gewisses strukturiertes Investieren macht sich immer bezahlt. Und wenn man auch zurückdenkt, als interessant, es ist ja nicht lange her, im April 25, als der Crash praktisch an der Börse war und alle Techs im Keller lagen, das sind als allererstes Microsoft, Amazon und was weiß ich, auch Meta angestiegen und Alphabet kam nicht aus dem Quark. Also die hing immer hinterher und alle sind noch von Alphabet raus in die anderen rein. Ja, und ich habe immer gesagt, mach das Gegenteil, ja. Und genauso ist es gekommen. Und jetzt rennen sie alle in Alphabet rein, ne, weil die beste Aktie aktuell ist, mittlerweile die zweiteuerste. Wahrscheinlich wird sie auch bald Nvidia ablösen als wertvollstes Unternehmen der Welt und gehen dann aus anderen raus. Und im Grunde genommen, Langfristinvestoren sollten da immer eigentlich ein bisschen antizyklisch denken.
Ja, interessant, als KI mehr oder weniger rausgekommen ist, hat man ja auch das Narrativ geschürt, dass Google damit die Suchanfragen einbrechen und damit auch die Werbeeinnahmen, aber eigentlich genau das Gegenteil ist passiert bei Alphabet.
Absolut, ja. Das genaue Gegenteil passiert und das zeigt einfach genau dieser Faktor, wer kann KI bestmöglich einsetzen, der profitiert und das macht sowohl Meta als auch Alphabet glänzend im Werbegeschäft. Ja, und bei Google war es sogar so, dass die Suchanfragen deutlich stärker gestiegen sind als in den Quartalen zuvor. Klar, wer auf Google jetzt ist, der nutzt dort Gemini und das funktioniert richtig, richtig gut. Und trotzdem, wenn ich irgendwie mein Produkt suche oder meinen Urlaub suche, dann nutze ich die klassischen Suchanzeigen, da gibt es die Werbeanzeigen und da muss man gefunden werden. Und das ist nach wie vor das Kerngeschäft, genauso bei YouTube. Das Gleiche funktioniert blendend. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, dass bei Alphabet irgendwie sich da dunkle Wolken abzeichnen. Das Gegenteil ist der Fall. Und da kommt ja noch Robotaxi dazu, Waymo, es kommt noch das Thema Quantencomputing dazu. Da ist man der absolute Marktführer. Da spricht kaum einer drüber, weil es natürlich auch noch nicht umsatzrelevant oder gewinnrelevant ist. Das heißt, auch hier baut man sich schon die Basis für die nächste Evolution auf und wird auch da eine führende Rolle spielen.
Du hattest auch gemeint, dass Alphabet sich in den nächsten Jahren oder in den nächsten 10 Jahren nochmal verzehnfachen kann. Stimmt das?
Bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das passieren wird. Vielleicht wird es auch 11 Jahre brauchen, vielleicht aber auch nur 9, weil einfach auch da viele Menschen sitzen da heute davor und sagen, das kann ja gar nicht sein. Ja, aber das sage ich mal, als Nvidia vor 10 Jahren, ja, wer da $500 in Nvidia investiert hat, hat heute $500.000. Ja, auch da war Nvidia ein etablierter Konzern, hat sich jetzt weiterentwickelt, neue Dinge dazu gepackt. Wir haben eben das Thema Inflation. Wir haben Amazon, die werden nächstes Jahr das erste Mal $1 Billion Umsatz generieren. Ich kann mich noch erinnern, als die Milliarde-Dollar-Grenze überschritten wurde. Das entwickelt sich alles weiter und ich sag mal, eine Verzehnfachung bei Alphabet, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ein Durchschnittsanstieg um 20-22% pro Jahr. Ja, und das heißt, wer jetzt sagt, okay, Alphabet, dann müsste die ja in 3 Jahren bei 500 stehen, da würde jeder sagen, ja gut, das ist ja normal. Also das kann ich mir vorstellen. Und das ist ja einfach nur weitergesponnen, diese Entwicklung. Und das traue ich Alphabet ganz klar zu.
Mhm. Ja, auch bei Nvidia, interessant, 2023 waren die noch bei 15 US-Dollar und jetzt 3 Jahre später sind sie bei 180 US-Dollar, also Aktiensplit bereinigt. Also selbst da gingen noch wirklich richtige Kursraketen ab. Du hattest doch mal gemeint, es reicht nur eine Aktie aus, um Millionär zu werden. Und klar, wenn man sich dann solche Kursraketen anschaut, aber was würdest du sagen, welche Kriterien sollte man beachten, dass man heute schon vielleicht das Nvidia von morgen findet? Oder muss man vielleicht gar nicht finden, sondern eher noch auf die Unternehmen setzen, die sowieso so eine Preissetzungsmacht haben und den ganzen Markt dominieren.
Also das Schöne ist, wenn jetzt junge, ich denke, ihr habt auch viel junge Zuschauer, die können natürlich aus der Vergangenheit viel lernen, weil, wie gesagt, die Zukunft wird das Gleiche bringen, vielleicht sogar noch schneller. Und das Schöne ist an der Börse und in dieser neuen Anlegerwelt, man muss sich vorstellen, als ich meine erste Aktie gekauft habe, war die Minimumgebühr für den Kauf 50 D-Mark. Ja, ich habe ja zu D-Mark-Zeiten noch gekauft. Und für den Verkauf genauso. Also 1% auf alle Fälle, Minimum 50 D-Mark. So, das heißt, 100 D-Mark waren von vornherein weg. Das heißt, wenn ich 1.000 D-Mark investiert habe, muss ich schon mal 11% Rendite erzielen, um überhaupt die Kosten reinzuholen. Ja, also damit überhaupt irgendwas hängen bleibt. Und von daher war es damals auch nicht opportun, extrem viele Aktien zu sammeln. Heute kann ich das. Und heute kann ich eben mir wirklich hunderte Aktien, ich selbst habe ein Depot von über 400 Aktien. Und das kann heute auch ein Kleinanleger anfangen, sich Aktien zu sammeln in kleinen Einheiten, weil ich kaufe mir praktisch immer Lose auf den potenziellen Vervielfacher. Ja, und ich kann das nur empfehlen, wenn ich mir heute spannende Segmente anschaue. Quantencomputing, ja, da gibt es die 5-6 Player am Markt. Ja, da investiere ich halt in jeden mal 50 oder 100 Euro rein. Ja, ich habe keine Ahnung, wer das Rennen machen wird. Aber es ist ein super spannender Markt. Und irgendwann wird einer davon losrennen, vielleicht doch zwei. Und ich bin dabei. Ja, und so war es ja früher auch. Wer heute eine Nvidia, eine Apple, eine Cisco, eine Alphabet, wie sie alle heißen, also heute die Highflyer im Depot hat, der hat sie in erster Linie deswegen im Depot, weil er irgendwann die einfach gekauft hat, ja, weil er gesagt hat, ich will in Internetaktien investieren, was sind die führenden, was sind die aufstrebend, die kaufe ich mir und lasse sie liegen. Und das ist eine Geschichte, die heute jeder machen kann. Natürlich geht es in erster Linie im Technologiebereich, auch im Pharmabereich. Es gibt auch viele Beispiele von Kursvervielfachung im Biotechnologiebereich. Also alles das, wo unfassbare Sprünge winken, also unfassbare Entwicklungen winken, das sind potenzielle Highflyer der Zukunft. Aber ich kann natürlich auch immer empfehlen, einen gemischten Kurs zu fahren. Also ich würde jetzt nie nur spekulativ solche Aktien kaufen. Kauft euch die heutigen Flaggschiffe als Basis. Die Aktien, über die wir heute gesprochen haben, eine Microsoft, eine Alphabet, eine Amazon, eine Meta, eine Apple noch dazu. Ja, vielleicht auch noch ein paar stabile Pharma-Giganten. Gern auch, wer ein bisschen Dividende haben will, auch diesbezüglich ein paar Versicherer, Versorger. Einfach als Basis und dann lauter Lose. Und das Schöne bei dieser Lotterie ist, die wenigsten Lose sind Nieten. Ja? Im schlechtesten Fall bescheren sie euch eine unterdurchschnittliche Rendite. Aber je mehr ihr solche Lose kauft, desto mehr Möglichkeiten auf den Hauptgewinn holt ihr euch ins Depot.
Hm. Sehr interessant. Dann, Zeit ist weit vorangeschritten. Meine letzte Frage wäre, wenn du heute ein Post-it hättest und du dich morgen an nichts mehr erinnern könntest und du könntest da heute eine Sache draufschreiben, welche wäre das? Und noch ganz kurz hier angemerkt, das ist von Ben ungeskriptet inspiriert. Genau, da würde mich mal deine Antwort interessieren.
Ich habe die Frage nicht so wirklich verstanden. Ich weiß jetzt also von gar nichts.
Ja? Du stehst morgen auf und kannst dich an nichts mehr erinnern, aber du kannst dir heute auf dem Post-it noch eine Sache draufschreiben, die für dich sehr wichtig ist, einfach wenn du morgen aufstehst und das liest, dass du erfolgreich an der Börse bist natürlich.
Was also in Bezug auf die Börse.
Ja.
Sammel aussichtsreiche Aktien.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank, Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast. Euren Kanal, beziehungsweise deinen Kanal werden wir auf jeden Fall unten verlinken. Schaut da gerne mal vorbei, liebe Zuschauer. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn du hier beim nächsten Mal wieder dabei bist. Jürgen, bis dahin. Ciao, ciao.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Jürgen Schmidt. Schaut gerne mal auf seinen Kanal vorbei, den verlinken wir unten. Und lasst uns gerne schon mal ein Like dafür das Interview, wenn es euch gefallen hat. Unseren Kanal abonnieren, damit ihr keine spannenden Finanzvideos mehr verpasst. Gerne auch kommentieren, was ist eure Meinung zu der ganzen Thematik. Und im letzten Interview haben wir Dr. Daniel Stelter interviewt. Kann ich euch nur sehr empfehlen, das Video. Hier ist auch übrigens der Gewinner von dem Buch, das wir verlost haben. Gerne mal deine Adresse uns schreiben, damit wir dir das Buch zusenden können. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao.